Hallo und herzlich willkommen bei Sales Gossip, dem Podcast für alle, die im Vertriebschaos überleben wollen.
Heute ist Dienstag und somit startet eine neue Folge voller Sales Insights und guter Laune.
Hello again.
Moin aus dem sonnigen Hamburg nach Dunkeldeutschland.
Wieso hattet ihr heute Sonne?
Wir haben fast immer Sonne, weil ich da wohne.
Das ist aber gelogen. Das ist aber sowas von gelogen. Ich war noch nie bei Sonnenschein in Hamburg übrigens.
Für deine schlechte Reiseplanung kann ich nichts.
Das lag am Arbeitgeber.
Ja, da war auch nie Sonne.
Ne, weil er Mondfinsternis.
Ne, eher Armageddon. Ah, ja, wie geht's mir? Oh, wo soll ich nur anfangen?
Was ist bei dir denn los?
So viel Druck überall. Ich weiß nicht mehr, ob ich das kann. Nee, Spaß, ja, mir geht's gut. Die Erholung vom Urlaub hält immer noch wochenlang danach an. Also von daher passt. Wie geht's dir denn?
Blendend. Ich kann es gar nicht aushalten, so viel habe ich zu tun. Ja,
oh, steht mir hier
Wohnungsausmistung vor mir. Abschiedsparty planen und keine Ahnung. Auf jeden Fall viele, viele Themen.
Für alle, die es nicht wussten, Fatma muss aus der Wohnung raus, weil sie hat die Miete nicht bezahlt.
Ja, genau. Das wär's ja noch.
Inkasso Dubai kam dann.
Ja, genau. Das läuft ja. Nee, ja. Also viel zu tun und es wird nicht langweilig, sagen wir so. Aber mir geht's gut. Ich war ja auch wieder mal kurz weg. Und bin jetzt wieder da.
Wo warst du denn? Willst du uns mitnehmen auf deine Reise?
Da, wo ich immer hinfliege. Aber dieses Mal hatte ich andere Dinge zu tun. Das war kein Urlaub. Okay. Also ich fliege immer nach Dubai, falls du das erste Mal eingeschaltet hast und zuhörst. Ja. Aber es war echt heiß. Muss ich wirklich sagen. Es gab Tage, die okay waren von der Wärme. Und es gab Tage, wo du dir dachtest, okay, 16 Grad Klimaanlage ist gar nicht so schlecht.
Du hast jetzt vom Wetter gesprochen, ja, sorry.
Ja, klar, habe ich vom Wetter gesprochen. Geil. Aber die Zeit ist ja nicht stehen geblieben und mich hat ein Thema beschäftigt. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt darüber sprechen werden.
Ich habe Angst, wenn du so strahlst bei einem Thema.
Ja, weil ich mir, also ich strahle dabei und komme aus dem Kopfschütteln nicht mehr raus. Also ich habe meinen ehemaligen Arbeitgeber auf Kununu bewertet, eine Bewertungsplattform für aktuelle und Ex-Arbeitgeber, was ich da so immer mache, wenn ich dann mal Zeit habe im Moment. Und die Bewertung war 3 Tage aktiv und plötzlich war sie inaktiv, weil der Arbeitgeber gerne möchte, dass sie gelöscht wird, weil die ist nicht so ausgefallen, wie sie sie gerne hätten. Und ich frage mich, wie dämlich ein Unternehmen sein muss, anstatt an seiner Kultur zu arbeiten, bei dem ganzen Dreck, der da auf dem Tisch liegt, um sehr ehrlich zu sein, dass man sich eher darum kümmert, dass eine Bewertung gelöscht wird, statt dass die Kultur sich verändert.
Ich würde sagen, also spannendes Thema, finde ich cool. Ich habe ja auch schon mit Kununu meine Erfahrungen gemacht. Aber im Endeffekt, wenn du ein Arbeitszeugnis hast, das checken ja auch die wenigsten, aber da kommen wir später drauf zu, egal. Naja, wenn du die Kultur ändern willst, ist es ja langfristig angelegt. Und eine Bewertung löschen geht ja so easy und ist kurzfristig. Und ich würde fast behaupten, dass die meisten Arbeitnehmer die Lust verlieren, diesen Qualifizierungsprozess wirklich zu durchlaufen.
Ja, aber wenn du einen Stern vergibst, dann durchläufst du den. Dann willst du auch, dass sie online ist.
Ja, das ist... Wie sind dann jetzt die nächsten Schritte bei Kununu? Okay, die haben es gelöscht, dann kriegst du doch eine Benachrichtigung, oder nicht?
Also ehrlicherweise, ich habe einen Anruf bekommen, nicht von Kununu, sondern von meinem ehemaligen Mitarbeiter, der mir gesagt hat, seine Bewertung ist inaktiv. Und dann, so bin ich erst darauf aufmerksam geworden. Ich habe dieses Mal keine E-Mail von Kununu bekommen. Das ist nicht mal das erste Mal, dass ein Arbeitgeber das macht bei mir, weil ich natürlich schon die Wahrheit reinschreibe, ohne jemanden anzugreifen. Und ich habe die dann angeschrieben. Und jetzt muss ich halt durch diesen Prozess laufen. Und das Ding ist halt, das, was die meisten Unternehmen nicht wissen, ist, sobald du den Prozess durchgelaufen bist, ist diese Bewertung verifiziert. Das ist total dumm.
Weil also, die dann oben angezeigt wird, oder?
Ja. Die meisten wissen das einfach nicht. Das ist einfach... Also ich kann verstehen, dass man keine Ein-Sterne-Bewertung haben möchte von einem Ex-Head of Sales. Das kann ich verstehen, ja? Ich habe da sogar ein bisschen Verständnis für. Aber wenn du so viel Dreck am Stecken hast, dann arbeite lieber am Dreck. Ganz ehrlich.
Jedoch aus Sicht des Arbeitgebers, der natürlich in seiner Bubble ist und natürlich immer noch der Meinung ist, dass er fast alles richtig macht, ist alles, was du ja das Thema und deine Bewertung ist nicht neutral, objektiv, sondern wirst bestimmt intern so dargestellt, dass du deinen Frust rausgelassen hast. Und diese Firma sucht ja natürlich wie alle anderen auch nach neuen Mitarbeitern. Und dann ist so eine Bewertung schädlich. Dann haust du die lieber raus. Und sagst im Bewerbungsgespräch, wenn dich jemand darauf anspricht, nee, nee, die haben wir löschen lassen, weil die war nicht wahr. Und die wenigsten kennen sich ja wirklich mit Kununu aus. Wie einfach es ist für einen Arbeitgeber, einfach zu sagen, stimmt nicht, lass es löschen. Und wie schwierig es eigentlich als Arbeitnehmer ist, weil du in der Beweispflicht bist, dass du dort
Ja, aber als
an dein
Vertriebler,
Ziel
wenn du
kommst.
80k verdienst, dann bist du auch nicht hohl in der Birne. Du weißt doch ganz genau, was abgeht. Das ist ja überall, ne? Überall stinkt's ja gefühlt. Und die meisten kümmern sich einfach nicht darum. Also, ich tue mich ein bisschen schwer, ehrlicherweise, weil ich glaube, wir beide haben das ja auch schon erlebt, dass der Arbeitgeber gesagt hat, ja, animier bitte dein Team, gute Bewertungen auf Kununu zu schreiben. Ich habe das nie gemacht. Ich hab bewusst immer, wenn der Chef gesagt hat, mach das, habe ich meinem Team gesagt, mach das nicht. Wartet bis zum Exit, weil das Offboarding sagt alles übers Unternehmen.
Stimmt. Also sehr viel. Ich würde nicht sagen
Und ich
alles, aber
will nicht,
sehr
dass meine
viel.
Mitarbeiter das bewerten. Die können natürlich am Ende des Tages positiv bewerten, wenn das Offboarding gelaufen ist. Aber wenn das Offboarding gelaufen ist wie bei mir, dann darfst du auch einen Stern vergeben, ganz ehrlich. Oder zwei wenigstens für mich ein. Ja.
Würdest du denn sagen, dass Kununu und die Arbeitgeber auf dieser Plattform, die ja eigentlich für Transparenz sorgen soll, zu viel Macht haben? Oder der Prozess zu schwierig ist, um tra für Transparenz zu sorgen?
Nee, glaube ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, es ist relativ
Hm?
einfach, wenn du einen Arbeitsvertrag einreichst, dann ist es schon erledigt, das Thema, ne? Weil das meiste, was sie ja machen, ist ja zu sagen, dieser Mitarbeiter hat nicht bei uns gearbeitet. Das ist ja so deren,
Hm?
ne, einfachste Ausrede zu sagen, jemand hat nicht da gearbeitet, dann reichst du ein, was, whatever. Arbeitszeugnis, Arbeitsvertrag, Gerichtsbeschluss, dann kannst du alles einreichen. Und dann spätestens beim Gerichtsbeschluss wissen die ja, okay, vielleicht ist der Inhalt nicht ganz so falsch. Ja, und ich beschreibe ja bewusst neutral und lasse es dreimal kontrollieren und so weiter, damit ich nicht nachkorrigieren muss. Also ist jetzt nicht meine erste Bewertung, die dann am Ende für immer stehen bleibt.
Ist aus deiner Sicht denn als zukünftiger Arbeitnehmer oder Führungskraft es wichtig, dass man sich vorher über Kununu, über das Unternehmen informiert?
Ja. Oh, für jeden Fall. Also A, da gibt es ja Gehaltsstudien über das Unternehmen selber, ne? Also da werden ja Mitarbeiter gefragt. Ich wurde gezwungen, sogar das auszufüllen. Und das Geile war, du konntest kein Gehalt über 99.999 machen. Das ging nicht. Über 100.000 wird nicht akzeptiert, keine Ahnung warum. Ich glaube aber, dass es schon wichtig ist und ich mache das auch immer. Ich schaue immer bei Kununu rein. Klar, ne, du musst immer dann nach Abteilung filtern und so, du musst schon schauen, ne, weil Führungskräfte sind halt unterschiedlich und es gibt nun mal auch Baustellen und ein Startup hat nun mal viele Herausforderungen. Das ist einfach so. Aber ich finde schon, dass jeder da reinschauen sollte. Weil wenn du siehst, hohe Fluktuation, es ist vielleicht der falsche Ort.
Wie siehst du auf Kununu hohe Fluktuation?
Naja, du siehst ja, wie viele Bewertungen da in kürzester Zeit entstanden sind. Und die meisten schreiben ja auch rein, hohe Fluktuation. Weißt du, was ich noch viel geiler finde? Ist, wenn du auf die Bewerbersektion gehst. Bewerber können ja auch das Unternehmen bewerten. Nicht nur, wenn du da gearbeitet hast. Das finde ich auch super spannend für einen Bewerbungsprozess. Manchmal stehen da sogar Fragen drin, die der Arbeitgeber stellt.
Das stimmt.
Das ist voll spannend.
Guter Hinweis.
Also, das habe ich immer gemacht.
Wie kriegst du denn raus, ob ein Unternehmen auf Kununu oder deine Tipps dazu, sag ich mal, halbwegs neutral dargestellt ist oder ob das Unternehmen das aktiv pusht, dass es besser
Wenn überall
dasteht?
4,5 Sterne sind, kannst du davon ausgehen, dass irgendwer animiert hat, alle Bewertungen zu schreiben. Niemand hat 4,5 Sterne. Da muss eine negative zwischen sein. Also, das ist
Also.
etwas für mich. Das ist ein Indiz. Wenn die letzten 5 zum Beispiel 4,5 Sterne waren oder 5, oder dann so, oh, das ist auch am geilsten, wenn da so 4,5 Sterne und total ausgefüllte Texte und so weiter. Jemand hat sich richtig hingesetzt, 3 Stunden da gesessen und geschrieben oder ChatGPT belästigt, keine Ahnung. Dann kannst du schon davon ausgehen, dass das Fake ist. Also ich sehe das mittlerweile auf einen Blick, weil ich natürlich in der Führungsetage war, ne? Und ich habe so oft gesagt, wie selten dämlich diese Idee ist, aber niemand hat auf mich gehört. Weil die denken immer daran, ja, wir müssen Talente anziehen, ja, dann sind wir doch einfach ein besserer Arbeitgeber. Da kommen die auch von alleine.
Also du meinst gesunder Menschenverstand. Wenn es zu perfekt aussieht, dann kann es nicht so gut
Ja,
sein, wie es
genau.
aussieht.
Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Und ganz ehrlich, ne, wenn ein Head of Sales reinschreibt, du solltest dann nicht arbeiten, dann solltest du auf den Head of Sales hören. Dann hat er 10% geschrieben von dem, was er eigentlich schreiben wollte, aber nicht darf.
Stimmt, sind die Kununu-Richtlinien objektiv, neutral? Na, nicht irgendwie persönlich und so. Du musst es ja dann auch dementsprechend anpassen, dein Wording.
Naja, also bei mir haben die das Wording nicht angemäkelt. Bei mir haben die meine Existenz angemäkelt. Also ich achte immer auf mein Wording. Und ich muss sagen, also die Überschrift deiner Bewertung, die darfst du ja schon sehr konkret und sehr deutlich formulieren. Und wenn ich sage, als habe ich ja jetzt in meiner Bewertung als Ex-Head of Sales, tralala, kann ich nur abraten, dort zu arbeiten, dann ist das ja meine Einschätzung.
Stimmt. Hast du recht.
Und ich habe bei
Betreff
Dings habe
bist
ich so,
ziemlich
bei meinem
frei.
ehemaligen Arbeitgeber habe ich was mit Mobbing im Betreff stehen. Und die sogar verifiziert. Also, da kann mir keiner erzählen, dass Kunden nun nicht funktionieren.
Aber das ist ja guter Hinweis auf jeden Fall. Was sollte denn das Unternehmen jetzt eigentlich machen? Du bist ja eingestiegen, hast gesagt, hey, das Unternehmen löscht ja jetzt alle Kommentare, die nicht zur Bubble passen. Was
Ganz
wäre denn der
ehrlich, was
richtige
sie machen
Schritt?
sollten, ja, an ihrer Kultur arbeiten. Die sich mal überlegen, wenn diese schlechte Bewertung reinkommt, warum ist sie reingekommen? Also wirklich Hosen runter und ehrlich draufschauen. Ich weiß, dass das wehtut und ich weiß, dass das zum Kotzen ist, ja, und es kann auch 50% Bullshit sein, aber das 50% ist immer die Wahrheit. Ja, und die Wahrheit ist das Problem. Ein Stern kommt niemals von nirgendwo. Niemals. Weißt du, das heißt, ne? Der ganze Fisch stinkt, nicht nur der Kopf.
Aber das ist ja einfach gesagt, genau das. Das sind jetzt, das sind Unternehmen, ne, mittlerer Größe vielleicht, keine Ahnung, 20, 50, 80, 150 Mitarbeiter, 250, weiß ich. Und du kriegst solche Bewertungen jetzt von ehemaligen Mitarbeitern und es wird immer mehr und du löscht die. Das ist natürlich schnell sowas gelöscht, weil du genug vielleicht auch Ja-Sager noch bei dir hast, weil jeder hat ja irgendwelche Abhängigkeiten, ne? Ich meine, für uns, die so halbwegs frei sind, keine Verbindlichkeiten, ist natürlich einfacher zu wechseln, als wenn du ein Haus hast mit einem langen Kredit, mit Kindern. Da ist der soziale Druck vielleicht nochmal höher oder der Gelddruck an der Position, wo du selbst vielleicht nicht happy bist, zu klammern, als für uns jetzt. Ja, und wie gehst du denn davor? Weil du müsstest ja
Naja.
theoretisch die Hälfte der Mannschaft. Müsstest ja sagen, hey Leute, ich habe jetzt hier die Leute identifiziert, die immer nur negative Stimmung machen, die politische Spielchen machen, die andere gegen andere aufhetzen. Das sind jetzt in dem Unternehmen 50%, die müssen wir raushauen. Aber die
Nein, du
Arbeit
bist
wird
ja
ja
bei
nicht weniger.
raushauen. Wir reden ja über Bewertungen. Du musst ja nicht die Leute gleich kündigen. Du musst ja deine Kultur verbesserst du nicht, indem du alle kündigst auf jeden Fall. Obwohl doch, ja, könntest du
Ich
auch.
war, also erstmal war ich bei 50%, nicht bei allen. Und ich meinte ja, du musst ja die kündigen, die du vielleicht identifiziert hast, die dafür verantwortlich sind, für diese
Ja, das
Stimmung.
auf jeden Fall, ne? Aber da gehst du ja noch einen Schritt vorher oder fünf sogar, ne? Also, wenn du schaust, sagen wir, du hast im Sales, weiß ich nicht, im letzten halben Jahr fünf schlechte Bewertungen bekommen, ja? Dann würde ich als HR und als Geschäftsführung mal genau dahin schauen, ja? Und ich habe es jetzt 4 Millionen Mal gesagt und ich sage es jetzt 4 Millionen und 1 Mal. Gesehen und gehört werden. Und das gilt für die HR-Abteilung. Bedeutet, ich muss hören und sehen, was meine Mitarbeiter wollen und brauchen. Weil diese Bewertungen kommen davon, dass Menschen ignoriert wurden einfach. Und Menschen schlecht behandelt wurden und nur quasi im Sinne der Firma gehandelt wurde. Aber gegen den Menschen. Das heißt, du musst dich vorher mit den Leuten da beschäftigen. Und was ist wirklich schiefgelaufen? Und ganz ehrlich, die meisten Bewertungen, ich kann dir mit Namen sagen, wer diese Bewertungen geschrieben hat. Ja, also das, und die HR-Abteilung kann das auch. Dann würde ich mir genau diese Personen angucken und schauen, was haben wir da falsch gemacht? Und dann
Aber
schauen, was
was?
können wir da langfristig mitnehmen? Ist ja egal, ob der Mitarbeiter wächst oder nicht. Ja, du musst ja langfristig schauen, okay, was kann ich an meiner Kultur ändern, damit Leute sich, ne, gesehen und gehört fühlen.
Was ist denn, wenn die HR-Abteilung genau eins dieser Herausforderungen ist?
Lieblingsthema. Ja, was soll ich sagen, ehrlich gesagt? Also, ne? Also, da würde ich sie
Kannst
alle
das Unternehmen
kündigen,
zuschließen?
in aller Deutlichkeit. Ja, ich würde sie alle drei kündigen, wenn ich ehrlich bin. Einfach weil du brauchst HR, die Erfahrung hat in Psychologie, du brauchst Erfahrung im Bereich HR einfach. Also irgendwen dahinzusetzen in einem Startup und zu sagen, ja, mach mal einfach, das ist eine der wichtigsten Stellen. Damit steht und fällt dein Personal. Und dann jemanden hinzusetzen, der einfach nur Sachen löscht, ist halt auch dämlich, ne? Also, nein, also der würde ich, du brauchst einfach Menschen mit Erfahrung auf den Positionen.
Ist das vielleicht der Grund, woran viele Startups scheitern? Sie haben am Anfang ein kleines harmonisches Team. Ich sage mal harmonisch, weil alle für das große Ganze brennen. Und irgendwann, wenn sie dann Investoren bekommen und den Switch zur Professionalität hinbekommen, dass die Verantwortlichen diesen Switch im Kopf nicht hinbekommen, weil, wie du gesagt hast, du musst jemanden hinsetzen und kannst nicht mehr so rangehen, hey, du machst das schon, sondern du musst eigentlich professionell vorangehen, okay, was brauche ich für diese Position? Und danach suche ich, was brauche ich für diese Position? Genau das suche ich und nicht, hey, den kenne ich noch von früher, cooler Dude, der macht das
Super.
schon irgendwie.
Ja.
Also, dass das vielleicht auch der Grund ist, warum so viele Startups scheitern, weil sie diesen Switch von, wir machen das jetzt mal und haben alle Bock drauf und brennen. Und dann aber zur Professionalität nicht hinbekommen.
Ich glaube ehrlicherweise, dass einfach auch viele Founder keine Ahnung haben von den verschiedenen Abteilungen, weil du bist vielleicht ein Product Manager vorher gewesen oder du bist ein Techie gewesen, ja Latte, wer du warst, weißt du? Und bist dann plötzlich Geschäftsführer oder Founder oder wo wie die sich alle schimpfen, ja. Und dann musst du plötzlich Ahnung haben von Sales, Marketing, HR und so weiter. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, wenn du gerade Investment bekommen hast. Du stellst Leute ein, die wirklich Ahnung haben auf der Position und dann musst du natürlich nach Berufserfahrung schauen oder holst dir idealerweise einen Headhunter rein, der Ahnung hat in dem Bereich, weil das ist schon eine gute Beratung. Weil wenn du diese ganzen jungen Leute nimmst und die dann auf Head of Sales stellen, Head of HR, Head of Marketing setzt, dann hast du einen Haufen voller Viertklässler, die Ego-Probleme haben und sich den ganzen Tag streiten, dann wirst du auch langfristig ein Kulturproblem haben, weil wenn du jetzt so Leute wie mich und dich einstellst, na gute Nacht. Weil wir werden streiten mit diesen Personen, weil sie einfach keine Ahnung haben und wir werden sie auch nicht ernst nehmen. Das heißt, da ist einfach fehlendes Wissen auch im Startup und da ist es halt wichtig, einfach Leute reinzuholen, ne? Berater, Mentoren, whatever, die dir sagen können.
Aber ist das nicht auch ein Ego-Thema? Du meintest jetzt, es ist ein Ego-Thema, wenn du die jüngeren Leute reinlässt, aber nicht auch vielleicht von allen Gründern. Du stellst Leute ein, weißt, okay, ich brauche Leute mit Erfahrung. Dann stellst du diese Leute ein, weil du sie findest, und dann hörst du aber nicht auf die, sondern du bist ja der Gründer, du weißt das schon. Du hast das ja jetzt 3 Jahre, 4, 5, 6, 10, keine Ahnung, hast du das aufgebaut, hast Blut, Schweiß, Tränen, Zeit, alles reingesteckt. Und jetzt kommen da Leute, die zwar Ahnung haben, aber das ist ja dein Baby oder so siehst du das. Ist
Dann
das
bist du
nicht
ein
eigentlich die
Idiot.
größte Hürde?
Dann bist du der größte Idiot unter der Sonne auf jeden Fall, ja. Ich kenne auch solche Leute, muss man ehrlicherweise gestehen. Aber Menschen einzustellen, die Ahnung haben und ihnen zu sagen, was sie tun sollen, ja. Wer war das? Irgendwer hat einen Spruch dazu gemacht. Steve Jobs oder keine Ahnung, irgendwer hat doch einen Spruch dazu gemacht. Das ist einfach Dummheit. Ich kann es nie schöner ausdrücken.
Ja, aber es ist ja auch irgendwo menschlich, oder?
Nein. Sorry, du kaufst eine Fatma für 200.000 und sagst ihr, was sie zu tun hat, obwohl du sie schon kennengelernt hast und weißt, sie wird eh nicht machen, was du sagst. Das ist Dummheit. Oder Hochmut kann auch, ja, Hochmut kann es auch sein, zu glauben, die kann ich führen. Also, na, ich habe da null Verständnis für null. Also das, was ich im Startup in der Sales-Abteilung meistens gesehen habe, ist tatsächlich, dass die Leute einfach wenig Selbstbewusstsein haben, ne? Dass sie sagen, oh, unser Produkt ist so neu und oh, wie sollen wir denn jetzt rausfahren? Es gibt Wettbewerb und so. Das habe ich halt wirklich, wirklich häufig erlebt, ne? Und dann halt die Founder, die gar keinen Plan haben von Tutten und Blasen, weil sie vorher Product Manager waren.
Okay, ja. Spannend. Spannende Ansichten.
Also, ja. Das sind halt wirklich, das Ding ist halt, es macht sich halt jeder selbstständig. Dann kriegt der, wenn die Idee geil ist, kriegt er halt, ne, Geld und dann stehen sie da und denken, sie werden plötzlich die richtig geilen großen Unternehmer und können alles. Niemand, verdammt nochmal, kann alles. Niemand. Ja, und dafür gibt es ja Dienstleister. Und wenn dein Unternehmen groß machen willst, herzlichen Glückwunsch. Aber dann brauchst du einen Head of Sales, der weiß, wie Sales funktioniert und nicht der weiß, wie man ein Dashboard baut. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Weil wir beide wissen, dass ein Head of Sales, der nicht verkaufen kann, null Respekt kriegt.
Von meiner Beobachtung hatte ich auch den Eindruck, weil ich ja in mehreren Startups war, dass die Startups auch viele groß geworden sind, weil sie selbst Ziele gesetzt haben. Sie hatten keinen wirklichen Druck, nenne ich das mal, von außen, sondern die haben gesagt, das ist geil, stehen hinter dem Produkt und machen erstmal, na, irgendwie aus dem Konzern, bisschen gepusht, herausgegliedert oder haben irgendwo einen Exit gehabt, Lotto gewonnen, irgendwo Kohle herbekommen und die rein investiert und haben erstmal gemacht, weil sie es einfach geil fanden, weil sie die Idee hinterfinden. Und dann der Switch, wenn du ja das Geld kriegst von außen, ändert sich ja da auch komplett mal anders, weil du dann auch von außen unter Beobachtung stehst und fremde Leute haben dir ihr Geld gegeben. In der Regel kriegen ja Startups nicht wenig Geld, na, wenn es einigermaßen gut ist. Und dass das so eine Mischung ist aus, hey, ich habe mein Baby aufgebaut, ich weiß es am besten, fuck, jetzt haben wir auf einmal richtig Druck, auch von außen muss ich mich jedes Mal rechtfertigen und ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus diesen Bereichen ist.
Also ich kenne nur eine Person, die so ist, ehrlich gesagt. Alle anderen, die ich im Startup kennengelernt habe, waren eher so, oh, ich bin dankbar, dass jemand kommt mit viel Wissen und dann später gemerkt haben, okay, shit, die übernimmt den Laden. Also ja, kann sein.
Ich glaube, die erfolgreichen Startups haben genau diese Challenges, die jedes Startup hat, glaube ich, hinbekommen.
Naja, aber es sind wahrscheinlich auch erfahrene Unternehmer, die dann einfach irgendwie die fünfte Idee hatten, weißt du? Das gibt's halt, da gibt es halt auch viele von, ne? Also die Founder in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, ne? Also nicht das letzte, aber davor, das sind Multiunternehmer, die hatten mehrere Unternehmen aufgebaut und auch große Namen, ne, und Marken.
Und die sind bestimmt auch 1, 2, 3, 4, 5 Mal gescheitert und haben dann immer daraus gelernt und trotzdem weitergemacht.
Ich habe eine geile Story aus dem Startup. Ich habe mich jetzt gerade daran erinnert. Da hat der Geschäftsführer in einem Büro gesessen ohne Fenster. Das waren irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 3 Quadratmeter. Und der hat in einem Büro gesessen ohne Fenster und die Lüftungsanlage vom Fitnessstudio ist in seinem Büro gemündet. Und ja, also es war in der Mitte einer sehr großen Stadt, bedeutet, das Fitnessstudio war sehr gut besucht und es war wirklich eklig in seinem Büro. Und ich habe dann damals in meinem Office in Westdeutschland, habe ich ein neues Office angemietet und habe es schön gemacht und habe dann auch ein eigenes Büro gehabt. Und ich war dann quasi die zweite Person im Unternehmen, in einem Unternehmen mit 200-300 Mitarbeitern, ich weiß nicht mehr, wie viel die hatten, wo quasi ich dann ein zweites Büro, oder ne, das zweite Einzelbüro hatte. Weißt du, was für eine Welle da ausgebrochen ist? Da sind Diskussionen ausgebrochen, wo ich mir gedacht habe, so, haben wir jetzt wirklich Zeit dafür? Jeder Call, den ich geführt habe, war confidential. Jeder außer mein Team-Meeting. Und ich sollte dann die ganze Zeit zwischen Großraumbüro und Konferenzraum hin und her laufen, obwohl wir dieses eine Büro frei hatten quasi.
Ich würde aber auch sagen, das ist so Neidkultur, die ja bei uns auch ein bisschen größer ist als in anderen Ländern. Warum hat Fatma das jetzt und ich Liesje Müller nicht?
Aber was ist denn, also das Ding ist halt, ich sehe den Vorteil nicht also ich sehe den Grund für den Neid nicht, weil Einzelbüro bedeutet auch, dass ich viel arbeiten muss.
Ja, das sehen die Leute nicht. Die sehen nur, ich bin doch viel länger da, die böse Fatma ist erst seit 2 Monaten da, hat ein Einzelbüro. Was läuft hier schief? Das kann doch nicht wahr sein.
So, das ist halt auch etwas, Thema, wo ich gedacht habe. Ja, aber das ist auch etwas, wo ich gedacht habe, so, okay, haben wir jetzt wirklich in dieser Marktphase Zeit dafür?
Aber du bist damit zu rational ran.
So eine Gespräche hatte ich nicht bei den Großen. In den Konzernen, wo ich war, da habe ich solche Gespräche nicht geführt. Wir sind Einzelbüro, herzlichen Glückwunsch, Scheiß. Zieh ein.
Stimmt, da hast du vielleicht eher politische Themen.
Ja, naja, die haben wir auch im Startup, wie wir die kennengelernt haben.
Ja, die hast du überall.
Ja, in Österreich vielleicht, aber nicht in Deutschland. Im Startup hatte ich die nicht.
Also um nochmal auf Kununu zurückzukommen. Ich muss auch zugeben, ich kenne nur Kununu. Gibt es auch andere Plattformportale für Bewertungen? Nee, Kununu ist das, was sich durchgesetzt hat, oder?
Ja, genau. Also ich kenne keine zweite, aber am geilsten finde ich ehrlicherweise, wenn ein Mitarbeiter seinen Arbeitgeber auf Google bewertet. Das ist am geilsten. Also für Arbeitgeberbewertung gibt es nur das. Was ich auch cool finde, ist Trustpilot, also bei, ne, dass man quasi Homepages und Unternehmen bewerten kann, das finde ich auch ganz cool. Aber sonst finde ich es halt ein mega geiler Move, wenn jemand auf Google das gleiche schreibt wie auf Kununu. Weil Google schert sich nicht darum.
Stimmt.
Das wär, und das Schlimme ist, wenn du den Namen dann eingibst bei Google, kommt das zuerst.
Das ist
Also das
also
auch,
der
wenn du mich
Geheimtipp.
ärgern willst.
Wenn deine Bewertung bei Kununu gelöscht wird, bewerte bei Google.
Oder mach beides und guck, ob es gelöscht wird. Also ja, das ist so. Das
Und
ist
die
so ein Geheimtipp.
Arbeitgeber ziehen da raus, hey, das bringt nichts zu löschen, weil du kannst es verifizieren und dann ist es als gehighlightet und dann ist es noch
Total
schlimmer
dumm.
für dich.
Weißt du, was ich voll geil finden würde, wenn LinkedIn diese Funktion einführen würde? Das wäre das Beste, was die machen könnten, finde ich ehrlicherweise. Aber ich weiß warum, also ich kann mir schon denken, warum LinkedIn das nicht machen möchte, weil die verdienen natürlich Geld mit den Ads von den ganzen Unternehmen. Und die wollen das Geld natürlich nicht verlieren, weil das sind mit Sicherheit ein paar Milliarden.
Ja, und guck mal, wie Kununu die Richtlinie anpassen musste, damit sie halbwegs, oder nicht halbwegs, dass sie gesetzeskonform agieren und ihnen keiner an Kahn pinkeln kann. Hey, das ist Schwachsinn und ihr unterstützt auch noch Lügen, weißt
Aber trotzdem gibt es Anwälte. Ich habe damals beim Onboarding, letztes Jahr im Februar habe ich zwei
du?
Mitarbeiter geonboardet und dann saßen wir im Coworking Space und es ging um eine Kündigung und ich habe telefoniert und wir haben auch über die Kununu-Bewertung, weil wir haben da gerade eine schlechte Bewertung bekommen. Und er hat mir seine Karte gegeben, hat gesagt, ja, ich helfe Unternehmen, deren Bewertungen löschen zu lassen, dauerhaft löschen zu lassen.
What the hell?
Der ist spezialisiert nur auf das Thema.
Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist dann also der nächste Schritt. Nachdem du als Unternehmen sehr viele schlechte Bewertungen bekommen hast, lässt du löschen und dann schaltest du einen Anwalt ein für die hartnäckigen schlechten Bewertungen,
Für
damit diese
30.000
gelöscht
Euro.
werden können.
Für 30.000 Euro bitte noch mit erwähnen.
Alter,
Ja.
Alter.
Das fand ich auch super spannend, weil das wusste ich natürlich nicht. Mich interessiert das Thema an der Recht. Aber dass man dann die Bewertungen per Anwalt löscht, dauerhaft, der wird Klage einreichen müssen. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Aber auf was für eine Begründung? Falschbehauptung.
Ich habe keine Ahnung. Ich war so busy an dem Tag. Ich hätte ihn natürlich gerne gefragt. Ich muss den mal anschreiben. Ich habe den auf LinkedIn.
Den sollten wir mal einladen. Das ist ja richtig spannend, das Thema, sich da auch mal drüber zu unterhalten und das zu verstehen. Weil du
Ja.
bist ja, du klickst ja an, also bist du in der Beweispflicht.
Ja, genau. Also, aber das Ding ist halt, man kann es doch einfach nachweisen, wenn man so schlau ist wie ich und immer schön sammelt. Den Beweisordner. Übrigens, das ist so mein wichtigster Tipp in der Karriere. Egal, was du siehst, was dir komisch vorkommt, immer schön Beweise sammeln. Man weiß nie, wann jemand sich umdreht.
Speichern und
Und
screenshotten.
dann hast du aber dann ist die Kanone voll mit Munition. Und wenn du schießen musst, schießt. Wenn du aber nicht musst, schießt nicht. Da hängen ja Arbeitsplätze von dran. Man muss ja auch nicht übertreiben.
Mit dem Ratschlag beenden wir die sehr spannende Folge und ich finde, wir sollten uns mal diesen Anwalt einladen. Ich würde da echt gerne noch mal tiefer eintauchen. Das finde ich echt spannend, wie man das juristisch angeht.
Ich frage ihn mal. Der freut sich bestimmt.
Denke ich auch mal.
Alright, cool. Ja, hat Spaß gemacht. Ich gebe dir Bescheid, wenn meine Bewertung wieder online ist. Und liebe Zuhörer, bewertet eure Arbeitgeber bitte. Und lasst euch niemals zu einer Bewertung drängen. Im Notfall könnt ihr sie auch wieder korrigieren. Aber lasst euch nicht drängen und bewertet eure Arbeitgeber, weil ich würde auch gerne wissen, ob das ein Scheißhaufen ist oder nicht.
Oder aus vielleicht der beste Arbeitgeber ist, bei dem man arbeiten kann.
Ist es schon der 1. April?
In diesem Sinne, frische Fatma, wünsche ich dir eine frische Restwoche.
Danke auch so. Hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Oh.